Stromkrieg. Der Stromkrieg, englisch War of Currents, entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Thomas Alva Edison, geboren 1847 und gestorben 1931, setzte auf Gleichspannung. George Westinghouse, geboren 1846 und gestorben 1914, befürwortete Wechselspannung. Beide Unternehmer führten große Elektrofirmen. Aus Edison General Electric ging später General Electric hervor. Westinghouse stand an der Spitze von Westinghouse Electric. Die Kontrahenten stritten um den technischen Standard für landesweite Stromnetze in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Konflikt gilt als erster großer Formatkrieg der Industriegeschichte. Wechselspannung setzte sich rasch durch. Sie lässt sich leicht hoch oder herunter transformieren. Hohe Spannung verringert den Stromfluss, spart Kupfer, ermöglicht längere Leitungen und senkt die Verluste. Gegner wiesen jedoch schnell auf die größere Gefahr hin. Für gesunde Menschen gilt eine Berührungsspannung ab 50 Volt Wechselspannung oder 120 Volt Gleichspannung als lebensbedrohlich. Technische Hintergründe. Die Elektrifizierung nahm ihren Ausgangspunkt mit der Entwicklung der elektrischen Beleuchtung. Zu Beginn lieferten Batterien den benötigten Strom. Werner von Siemens entdeckte 1866 das dynamoelektrische Prinzip. Damit standen erstmals größere Energiemengen zur Verfügung. 1881 stellten Lucien Goulard und John Dixon Gibbs den Transformator vor. Dieses Gerät ermöglicht es, Strom mit hoher Spannung und geringem Stromfluss nahezu verlustfrei über weite Strecken zu transportieren und beim Verbraucher wieder auf eine niedrigere Spannung umzuwandeln. Nikola Tesla erweiterte diese Technik im Jahr 1887 mit der Einführung des Zweiphasenwechselstroms. Ein Jahr später, 1888, entwickelte Michail Ossipowitsch Dolivo-Dobrowolski den Dreiphasenwechselstrom. Diese beiden Erfindungen legten den Grundstein für die bis heute verwendeten Zwei- und Dreiphasensysteme. In den ersten Jahren entstanden viele kleine Inselnetze. Der Strom diente vor allem der Beleuchtung durch Kohlebogenlampen und Kohlefadenlampen sowie dem Antrieb kleiner Gleichstrommotoren. Üblicherweise boten die Betreiber eine Spannung von 110 Volt an, da diese Spannung für die Kohlefadenlampe von Edison günstig war. Kohlebogenlampen, die ab 1875 installiert wurden und ab 1880 in vielen Städten die erste öffentliche Beleuchtung lieferten, arbeiteten mit Gleich- oder Wechselspannung zwischen 100 und 110 Volt. Thomas Alva Edison begann 1882, Kraftwerke für seine Gleichspannungsnetze zu errichten. Er besaß zahlreiche Patente, unter anderem für Kohlefadenlampen, und verlangte Lizenzgebühren. Um den Verbrauch zu erfassen, entwickelte er einen der ersten Stromzähler, den später nach ihm benannten Edison-Zähler, der ausschließlich Gleichstrom maß. Edison wusste, dass die Reichweite seiner Netze mit 110 bzw. 220 Volt begrenzt war. Er plante daher viele lokale Erzeugungsstationen mit einem Versorgungsradius von ungefähr 1,5 Kilometern. George Westinghouse setzte dagegen auf Wechselspannung, die sich über deutlich längere Distanzen transportieren ließ, und begann 1886 mit dem Aufbau solcher Systeme. Westinghouse sah sich bald mit juristischen Hürden konfrontiert. Glühlampenhersteller, vor allem die Firmen von Edison, knüpften das Nutzungsrecht verkaufter Lampen an lizenzierte Netze. Westinghouse besaß keine entsprechenden Patente und konnte deshalb keine komplette Lösung anbieten. Hotels und Büros mit eigenen Generatoren wurden gerichtlich gezwungen, ihre Lampen abzuschalten. Dieses Vorgehen sicherte den Lampenherstellern auch den Markt für die elektrische Infrastruktur und behinderte den freien Wettbewerb. Zeitungen kritisierten diese Praxis offen. Nachdem Westinghouse seine erste größere Wechselspannungsleitung betrieben hatte, schrieb Edison im November 1886 an Edward Johnson, den Präsidenten der Edison Electric Light Company: So sicher wie der Tod wird Westinghouse innerhalb von 6 Monaten einen Kunden töten. Seine Technik ist neu und es braucht viele Versuche, bis sie praxistauglich ist. Edison fürchtete schlechte Schlagzeilen wegen der hohen Spannungen der Westinghouse-Anlagen. Die Sicherheit seines 100-Volt-Systems lag ihm am Herzen, da ein Unfall mit Todesfolge seiner Ansicht nach das Ansehen der Elektrizität insgesamt beschädigen konnte. Bis Ende 1887 betrieb Edison 121 Gleichstromnetze in den Vereinigten Staaten. Westinghouse hatte 68 Wechselstromnetze aufgebaut. Die Thomson-Houston Electric Company brachte weitere 22 Netze in Betrieb. Leitungen der konkurrierenden Unternehmen kreuzten und überlappten sich in vielen Straßen. In New York City lagen bis 1887 fast alle Leitungen oberirdisch. Telefon, Telegraph sowie Gleich- und Wechselspannungsleitungen mit Spannungen bis zu 6000 Volt hingen ungeordnet durch die Straßen. Die Isolierungen waren oft unzureichend. Ein schwerer Schneesturm im März 1888 riss viele dieser Leitungen herunter. Die Stromversorgung brach zusammen und ein Mensch kam durch einen elektrischen Schlag ums Leben. Daraufhin entbrannte eine öffentliche Debatte über die Gefahren der Elektrizität. Noch im selben Jahr veröffentlichte die Edison Electric Light Company eine 84 Seiten starke Broschüre mit dem Titel »Eine Warnung von der Edison Electric Light Company«. Darin betonte sie, dass Gleichspannung bis dahin keinen einzigen Todesfall verursacht habe. Ablauf: Die Debatte über die Gefahr der Wechselspannung begann nicht bei Thomas Edison. Politiker und Zeitungen nahmen das Thema auf und warteten auf seine Meinung. Edison fürchtete, dass Unfälle das Vertrauen in die Elektrizität mindern und damit sein Geschäftsmodell zerstören könnten. Er hob deshalb immer die größere Sicherheit von Strom gegenüber der Brandgefahr von Gas hervor. Forscher führten Versuche an Tieren durch, um die Wirkung von Strom auf Lebewesen zu verstehen. Später protestierten Tierschützer dagegen. Damals regte die Gesellschaft zur Verhinderung von Grausamkeiten an Tieren jedoch eine neue Form der Tötung an. Die Elektrokution sollte das damals übliche Ertränken von herrenlosen Tieren ersetzen und als Schmerzarm dienen. Harold Pitney Brown übernahm eine führende Rolle bei diesen Versuchen und bei der öffentlichen Kampagne gegen Wechselspannung. Er war zu dieser Zeit nicht bei Edison angestellt, bat aber um Unterstützung und erhielt sie. Edison trat als anerkannter Fachmann auf. Ohne George Westinghouse namentlich zu nennen, forderte er die Politik auf, die höchst zulässige Spannung in den Stromnetzen zu begrenzen. Brown ging weiter. Er schlug vor, dass sich Westinghouse und er selbst gemeinsam einem Stromschlag aussetzen sollten. Einmal mit Gleichspannung, einmal mit Wechselspannung. Brown war überzeugt, dass Wechselspannung tödlicher sei. Auch die Hinrichtung verurteilter Menschen sollte verändert werden. Der elektrische Stuhl sollte das bisherige Hängen ablösen und galt als weniger schmerzhaft. Im Bundesstaat New York trat 1888 ein entsprechendes Gesetz in Kraft. Ein Unternehmen von Edison erhielt den Auftrag, das Gerät zu entwickeln. Harold Pitney Brown nutzte dabei bewusst das Wechselspannungssystem des Konkurrenten Westinghouse, um diese Technik als besonders gefährlich darzustellen. Zugleich versuchte das Team, die Redewendung »to be Westinghoused« zu verbreiten, um Hinrichtungen mit Wechselstrom mit dem Namen des Rivalen zu verbinden. Nach der Verabschiedung des Gesetzes fragte man Edison, wie diese neue Form der Hinrichtung am besten einzuführen sei. Er antwortete ironisch, man solle die Kriminellen als Leiter der Stromversorgungsbetriebe in New York anstellen. George Westinghouse fühlte sich durch die Experimente zutiefst beleidigt. Er wollte nicht, dass seine Technik Menschen schadete. In einem Brief lud er Edison zu einem klärenden Gespräch ein. Edison erklärte knapp, seine Arbeit lasse ihm dafür keine Zeit. Glühlampen waren das Schlüsselprodukt der frühen Elektrifizierung und die Patente dafür lagen bei Edison. Kohlenfadenlampen stellten damals fast den einzigen Stromverbraucher in Hotels, Büros und privaten Wohnungen dar. Durch dieses Produkt beherrschte Edison große Teile der Infrastruktur. Westinghouse versuchte, seine Marktmacht durch Firmenzusammenschlüsse einzudämmen. Der Streit verschärfte sich, als Westinghouse 1888 die United States Electric Lighting Company kaufte. Schon seit 1885 führte die Edison Electric Light Company einen Patentprozess gegen dieses Unternehmen und gewann in allen Instanzen. Das Verfahren endete jedoch erst 1892. Bis dahin musste Edison hinnehmen, dass seine Patente weiterhin verletzt wurden. Er fühlte sich betrogen, sowohl durch die Prozessverschleppung als auch durch Nikola Tesla, der einst in Menlo Park in New Jersey für ihn gearbeitet hatte und nun sein Wissen bei Westinghouse einbrachte. Nikola Tesla wurde 1856 geboren und starb 1943. Zunächst arbeitete er für Thomas Alva Edison, verließ dessen Unternehmen jedoch wegen unterschiedlicher Auffassungen. Kurz darauf nahm George Westinghouse Kontakt zu ihm auf, nachdem er eine Vorlesung Teslas besucht hatte. Tesla entwickelte 1882 in den Vereinigten Staaten von Amerika, zeitgleich und unabhängig von Galileo Ferraris in Italien, das Prinzip des Zweiphasenwechselstroms mit rotierendem magnetischem Feld. Daraus entstanden in den folgenden Jahren Patentstreitigkeiten. Auf dieser Grundlage entstand wenig später der erste Zweiphasenmotor, der ohne verschleißende Bürsten funktionierte. George Westinghouse erwarb Teslas Polyphasenpatente, zu denen auch dieser Motor gehörte, und stellte Tesla als Berater ein. Ab 1888 brachte Westinghouse den Zweiphasen-Elektromotor auf den Massenmarkt der Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Einführung prägte das amerikanische Stromnetz, das seither mit einer Netzfrequenz von 60 Hertz arbeitet. Der heute übliche Dreiphasenwechselstrom und die weit verbreiteten Drehstrom-Asynchronmaschinen wurden unabhängig vom nordamerikanischen Stromkrieg von Michail Ossipowitsch Dolivo-Dobrowolski entwickelt. Er setzte sie Ende der 1880er Jahre bei der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft um. Franklin Leonard Pope. George Westinghouse errichtete gemeinsam mit Franklin Leonard Pope und William Stanley das erste mehrstufige Wechselspannungsnetz. Die Anlage entstand 1886 in Great Barrington in Massachusetts. Ein von einer Dampfmaschine angetriebener Generator lieferte eine Wechselspannung von 500 Volt. Transformatoren erhöhten diese Spannung auf 3000 Volt und leiteten sie in den Ort. Dort senkten weitere Transformatoren die Spannung auf 100 Volt, die dann die Häuser und ihre Glühlampen versorgte. Franklin Leonard Pope war früher ein Freund von Edison und unterstützte dessen Aufstieg. Seit etwa 1870 gingen Pope und Edison jedoch getrennte Wege. Pope starb am 13. Oktober 1895 durch einen Stromschlag, als er nach einem Unwetter die Stromversorgung in Great Barrington reparieren wollte. Pope war weithin bekannt und bekleidete zeitweise das Amt des Präsidenten des American Institute of Electrical Engineers. Sein Tod löste umfangreiche Bemühungen aus, die Sicherheit elektrischer Anlagen in den Vereinigten Staaten von Amerika zu verbessern. Diese Arbeit legte das Fundament für den National Electrical Code. Eine Reaktion von Edison auf das Unglück seines einstigen Freundes ist nicht überliefert. Ausgang: Die Fachwelt diskutierte lange, welches System die Energieversorgung prägen sollte. Den Ausschlag gab die erfolgreiche Inbetriebnahme der Ames Hydroelectric Generating Plant und der Drehstromübertragung von Laufen nach Frankfurt in 1891. Westinghouse erhielt 1892 den prestigeträchtigen Auftrag, sein Wechselspannungssystem auf der Weltausstellung in Chicago einzusetzen. Zum Lieferumfang gehörten auch viele neu entwickelte Glühlampen, die sogenannte Westinghouse Stopper Lamp. Damit setzte sich das Wechselspannungssystem durch. Edison blieb zunächst skeptisch, nannte seine Hartnäckigkeit für Gleichspannung, später jedoch den größten Irrtum seiner Laufbahn. In den Vereinigten Staaten brachte das Wasserkraftwerk an den Niagarafällen, die Niagara Power Station One, ab 1896 Wechselstrom nach Buffalo. Danach fertigte auch General Electric, entstanden durch die Fusion von Edison General Electric Company und Thomson Houston Company in 1892, Technik für Netze mit Wechselspannung. Schon 1896 gründeten General Electric und Westinghouse gemeinsam das Board of Patent Control. Dieses Gremium bestand bis 1911. Es regelte Streitfälle außergerichtlich, vertrat die Rechte beider Firmen gegenüber Dritten und leitete mehr als 600 Verfahren ein. Der persönliche Zwist der Pioniere wich damit einem professionellen Management. Edison hatte nach der Gründung von General Electric keine operative Verantwortung mehr. Charles Alfred Coffin, zuvor Leiter der Thomson Houston Company, führte das neue Unternehmen. Louis Howard Latimer, seit 1884 in Edison-Betrieben tätig, vertrat General Electric im Board of Patent Control. Als die Glühlampenpatente von Edison und die Grundpatente für Wechselstromtechnik von Westinghouse ausliefen, konnte kein Unternehmen den Markt mehr allein beherrschen. In Europa verschwanden Gleichstromnetze Mitte des 20. Jahrhunderts fast vollständig. In New York beendete der Stromversorger Consolidated Edison die Gleichstromlieferung jedoch erst Ende November 2007. Bis dahin nutzten vor allem ältere Aufzüge in Manhattan das Gleichstromnetz. Noch 1998 erhielten rund 4.600 Kundinnen und Kunden Gleichstrom. Bei der Umstellung wurden die Aufzüge mit Gleichrichtern an Wechselspannung angeschlossen oder erneuert. Die Bezeichnung Stromkrieg. Die damalige Presse verwendete die Bezeichnung Stromkrieg nicht. Ein erster nachweislicher Zeitpunkt, an dem die öffentliche Auseinandersetzung zwischen Thomas Alva Edison und George Westinghouse so genannt wurde, ist unbekannt. Heute sprechen Fachleute häufig von einem Systemstreit um die Vorherrschaft auf dem Markt. Sie vergleichen den Konflikt mit späteren Diskussionen über Standards bei Fernsehsignalen, Musik- und Videokassetten sowie bei der Digital Versatile Disc. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts trugen Edison und Westinghouse ihre Meinungen zur Gefährlichkeit von Wechselstrom vor allem in Zeitungen aus. Am 13. Dezember 1888 schrieb George Westinghouse in einem Leserbrief an die New York Times, von Wechselspannung gehe keine besondere Gefahr aus. Am 24. Juli 1889 meldete dieselbe Zeitung, Edison sei überzeugt, eine Spannung von 1000 Volt Wechselstrom könne einen Menschen sicher töten. Diese Veröffentlichungen zeigen beispielhaft, wie der Streit damals in den Medien erschien.